Als nächstes gehen wir zur Pyramide, wo wir einen Augenblick verweilen. Dann kehren wir über die Marmortreppe zwischen dem Écorcheur und der Venus Honteuse zum Schloss zurück. Oben angekommen, blicken wir nach Norden, auf die Blumenbeete, die Statuen, Vasen, Kronen, die Pyramide.
So geht das weiter, auf einer Tour, die einen Tag lang gedauert haben dürfte. Ein Führer durch den Garten von Versailles und, unter uns gesagt, ein Schlafmittel. Allerdings zur Feder gegriffen hat hier der französische König selbst, Ludwig XIV., der Sonnenkönig. Dass der mächtigste Herrscher der Welt eigenhändig einen Gartenführer verfasst, zeigt, an diesem Park hängt sein Herz. Tatsächlich gilt Versailles als eine der großartigsten Gartenanlagen überhaupt. In ganz Europa werden ihre Grundideen nachgeahmt. Versailles ist eine Bühne für rauschende Feste, für fürstliche Repräsentationen. Und die Mitglieder des Hofs agieren auf ihr wie Schauspieler.
Le Théâtre de Plantes et Jardinage.
Das Theater der Pflanzen und Gartenanlagen, so heißt eines der einflussreichsten Bücher des 17. Jahrhunderts zur Gartenkultur. Der Titel trifft die Sache. Der Garten zu Zeiten des Barock ist zum Theater geworden. Die Art, wie zum Beispiel in Versailles Ludwig jeden Schritt und jeden Blick vorschreibt, lässt ahnen, wie zeremoniell Gäste und Besucher der Gärten sich zu benehmen hatten. Es ist nicht mehr der Garten eines Privatmanns. Es geht nicht mehr darum, wie noch in den Gärten der Medici in Florenz, das kultivierte Gespräch mit Freunden zu genießen. Es ist die Anlage eines Königs, der hier ganz Frankreich repräsentiert. Dem entspricht die Gestaltung des Geländes. Ein auf Großartigkeit und gewaltige Dimension hin angelegtes Werk der Selbstdarstellung. Geschaffen hat die Anlage von Versailles Le Nôtre, einer der bedeutendsten seines Fachs.
Le Nôtre konzentrierte sich auf ein großes Prinzip,
schreibt dazu der Gartenhistoriker Derek Clifford.
Der riesenhafte Garten sollte auf einen Blick in seiner ganzen Ausdehnung erfasst werden. Daher mussten die einzelnen Teile, wie verschieden sie auch immer gestaltet sein mochten, dem Ganzen untergeordnet sein.
Es ist die Perspektive des absolutistischen Herrschers, die die Gartenanlage bestimmt. Alles läuft auf ein Subjekt zu und auf einen perspektivischen Fluchtpunkt.
Um den Garten auf einmal überblicken zu können, musste er verhältnismäßig schmal, zugleich aber auch lang sein, weil er durch seine Größe beeindrucken sollte. So wurde der perspektivisch-geometrische Garten geboren.
Links und rechts belässt man den Wald. Nichts soll dort ablenken vom Sog der Perspektive in der Mitte. Alleen und ein zentraler Kanal leiten das Auge in eine diffuse Unendlichkeit und signalisieren, dass das Reich des Herrschers, wie dieser Garten, keine Grenzen kenne, dass seine Macht unendlich sei. Sogar die Macht über die Pflanzen wird betont. Nicht nur zwingt man sie in geometrischen Mustern zu wachsen, wie man sie aus der Renaissance übernommen und weiterentwickelt hat. Man liebt es auch, Pflanzen und Bäume gegen ihre Natur aufzuziehen.
Das ist,
schreibt Olivier de Serre, ein Gartentheoretiker dieses Jahrhunderts,
die Lust der Fürsten und großen Herren. Darin ihre Großartigkeit zu bewundern, ist leichter, als sie nachzuahmen.
Großartigkeit und Bewunderung. Der beschnittene Buchsbaum, die zu Laubengängen verflochtenen Hainbuchen, die in Arabesken oder Wappenmustern gepflanzten Blütenpflanzen, alles dient nur einem Zweck, den Ruhm des Fürsten zu verkünden. Ganz Versailles ist in dieser Art angelegt worden. Kanäle mussten gegraben, Hügel planiert, Sümpfe trockengelegt werden. Das Wasser für die unzähligen Fontänen, Brunnen und Wasserspiele führte man durch Pumpwerke und über Aquädukte heran. So ist ein Monument der Macht entstanden, das Ludwig selbst, wie gesagt, energisch bewundert haben will.
Verlasst nun das Schloss und geht auf die Terrasse hinaus. Dort bleibt ihr oben an der Treppe stehen. Als nächstes gehen wir zur Pyramide, wo wir einen Augenblick verweilen.
Eine leichte Melancholie legt sich nach dem Tode Ludwigs über Versailles. Das Fest ist vorbei. Das höfische Zeremoniell, für das Gärten wie Versailles den Rahmen boten, wird nur mehr als langweilig empfunden. Die Welt des Rokoko, die nun folgt, ist verspielter. Liebestempelchen und Amorfigürchen werden großzügig ins Gelände gestreut. Und noch bis in die Gegenwart ist der Garten fortan auch ein Ort der Liebe.